Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Carstens Corner Economics Events Entscheidungen. Mein Name ist Sebastian Franke. Ich sitze hier mit dem Namensgeber unseres Podcasts, unserem Chefvolkswirt Carsten Bresky. Hallo Carsten.
Hallo Sebastian. Hallo liebe Hörer und Hörerinnen.
Ja Carsten, wir wollen mal wieder einen Blick darauf werfen, was denn die Schlagzeilen bestimmt hat in der letzten Zeit. Ein Thema, das mir dabei insbesondere ins Auge gestochen ist, weil es ja deinen Fachbereich betrifft. Du bist ja unser EZB-Flüsterer sozusagen. Das ist eine Schlagzeile, die das Direktorium der EZB betrifft, nämlich das deutsche Direktoriumsmitglied Sabine Lautenschläger, die ihren Rücktritt aus diesem Gremium angekündigt hat. Es ist ja so, als Direktoriumsmitglied ist man ja auch automatisch im Rat der Europäischen Zentralbank, der die Entscheidungen trifft. Kannst du vielleicht einmal für unsere Hörerinnen und Hörer noch einmal kurz abgrenzen, wo jetzt die Unterschiede zwischen dem Direktorium und dem Rat sind und dann vielleicht erklären, was die Aufgaben von der Sabine Lautenschläger waren und was dieser Rücktritt jetzt für die Auswirkungen auf die Politik der EZB bedeutet in der nächsten Zeit?
Ja, nee, logisch. Ganz ehrlich, der Rücktritt war jetzt so ein bisschen der letzte große Knall diese Woche, nachdem wir ja auch schon dieses mögliche Amtsenthebungsverfahren in den USA haben, wo wir noch einen amerikanischen, einen möglichen demokratischen Präsidentschaftskandidaten haben, der eventuell einen korrupten und bestechlichen Sohn hat, politisches Chaos in Großbritannien und jetzt die EZB. Direktorium ist eigentlich ganz einfach, das ist das tägliche Management der EZB. Ja, da sitzen 6 Leute inklusive Präsident Draghi und Vizepräsident de Guindos. Die Damen und Herren, die Dame und die Herren sitzen auch hier in Frankfurt im Eurotower, sitzen da über die Etagen verteilt. Das Interessante ist, wenn man da ganz oben ist, gibt es pro Etage immer nur 2 Direktoriumsmitglieder, die sich also sehr selten sehen, eventuell nur mit Rollschuhen und Skateboard miteinander besuchen können. Und dann gibt es den Governing Council. Im Governing Council sitzt halt das Direktorium, das tägliche Management der EZB und die nationalen Notenbankpräsidenten. 19 an der Zahl plus dann die 6 Mitglieder des Direktoriums. Die treffen sich dann immer wieder oder alle 6 Wochen zu den EZB-Treffen und fallen dann zusammen die geldpolitischen Entscheidungen. Bei den nationalen Notenbankpräsidenten ist dann auch noch so, was mittlerweile so viel geworden sind, dass nicht alle immer ein Stimmrecht haben. Na gut, aber dann kommen wir zu sehr in die Details. Frau Lautenschläger ist aber hier wird in diesem Direktorium eine extrem wichtige Figur gewesen. Was auch interessant ist, alle Mitglieder, ob das ein Direktorium, also ob das Direktoriumsmitglieder sind oder auch vom Governing Council, sitzen die Damen und Herren eigentlich immer auf persönlichen Titel, obwohl sie natürlich auch ihre Nationalität mitbringen. Was in den letzten Jahren immer schwierig gewesen ist. Wir haben auch, dass es eigentlich in diesem Direktorium keine nationalen Ansprüche gibt, aber interessanterweise ist es seit Gründung der EZB, haben wir da immer einen Franzosen, immer einen Italiener und auch immer einen Deutschen oder eine Deutsche gesehen im Direktorium. Also es gibt doch so eine Art Erbhof. Frau Lautenschläger ist nicht so sehr für die Geldpolitik verantwortlich gewesen, nur in ihrer Aufgabe, dass sie Teil des Direktoriums ist, hatte aber die Spezialaufgabe, um sich eigentlich mit der Bankenaufsicht zu beschäftigen. War auch extrem aktiv und wichtig in der Aufrichtung der sogenannten einheitlichen europäischen Bankenaufsicht. Das ist also wirklich auch das große Verdienst in den letzten Jahren gewesen. Ist noch nicht beendet, ja, weil immer das immer noch im Zusammenwachsen ist. Da würde ich eine einheitliche europäische Bankenaufsicht haben. Das ist aber ihre Spezialität. Sie kommt von der Bundesbank, war da Vizepräsidentin von der Bundesbank, hat einen juristischen Hintergrund, ist jetzt nicht unbedingt als die große Geldpolitikerin aufgefallen, seitdem sie da sitzt, aber hat halt doch dann immer wieder, so inzidentell, doch ihre Meinung zur Geldpolitik der EZB verkündet und ist dabei vor allem aufgefallen mit Kritik. Ja, und das war jetzt, als das Anleihenkaufprogramm schon mal startete, als es auch die Verhandlungen vor dem Europäischen Gerichtshof und auch dem Deutschen Verfassungsgerichtshof gab. Da hat Lautenschläger eigentlich fast ein bisschen indirekt die Kritik unterstützt, hat auch in den Medien immer wieder gesagt, dass sie sehr kritisch gegenüber dem Anleihenkaufprogramm steht und war jetzt in letzter Zeit, das war ein bisschen, wenn wir ein bisschen enger oder näher rankommen an die Aktualität, auch in den Wochen vor dem letzten großen EZB-Treffen, als also dieses nochmal dieses geldpolitische Feuerwerk von Draghi angekündigt wurde, war sie sehr offen und explizit gegen eine Neuauflage des Anleihenkaufprogrammes. So, also das heißt, sie gilt so ein bisschen als doch die typische deutsche geldpolitische Falkin innerhalb der EZB. Ja, da muss man ein bisschen so, was heißt der Rücktritt? Müssen wir mal vorsichtig sein, weil es gibt eigentlich keine weiteren Erklärungen oder Gründe. Ich hoffe mal, würde ich sehr, dass es keine persönlichen, privaten, familiären Gründe gibt. Das wäre für Frau Lautenschläger zu hoffen, sondern dass es rein berufliche Gründe hat. Aber da weiß man aktuell noch nicht mehr. Wenn wir mal annehmen würden, es gibt rein berufliche Gründe, ist das ein weiteres Zeichen, dass es innerhalb der EZB aktuell extrem knallt. Weil dann würde Frau Lautenschläger diese typisch deutsche Tradition fortsetzen, dass deutsche Notenbanker immer mal gerne ihren Posten niederlegen, weil sie mit der Geldpolitik nicht einverstanden sind. Ja, wir hatten Jürgen Stark, ehemaliger Chefvolkswirt der EZB, der das Handtuch in den Ring geworfen hatte. Wir hatten Axel Weber, Bundesbankpräsident, der auch aus Frust gegenüber der Geldpolitik der EZB seinen Posten aufgegeben hatte. Wir hatten auch Jörg Asmussen, der aus persönlichen Gründen nach nur 2 Jahren im Direktorium zurückgetreten ist. Also es scheint so ein bisschen eine deutsche Tradition zu sein, um frühzeitig aus dem EZB-Direktorium auszuscheiden. Und heißt, wenn man das ganz kurz zusammenfasst, dass wir halt wirklich diesen Riss haben. Und dieser Riss zeigte sich auch nach dem EZB-Treffen zum Beispiel durch die Tatsache, dass Klaas Knot, der niederländische Notenbankpräsident, am Tag nach dem EZB-Treffen eine Pressemitteilung veröffentlichte, worin er auch seinen Widerspruch und seine Kritik auf den EZB-Beschluss nochmal geäußert hat. Christine Lagarde wird dann ab November diese extrem schwierige Aufgabe haben, diese Risse, die durch die ganze EZB gehen, zu kitten. Für Marktteilnehmer heißt das, dass auch aufgrund dieser Widerstände, dieser unterschiedlichen Meinung, die Wahrscheinlichkeit, dass die EZB schnell noch mehr machen wird als bisher, sehr gering ist.
Ja, die EZB stößt ja auch zumindest nach Meinung vieler Experten so langsam auch an die Grenzen des Machbaren, an die Grenzen dessen, was sie tatsächlich für die Inflation und für die Wirtschaft tun kann. Mario Draghi hat ja auch auf der jüngsten Pressekonferenz nach der Sitzung des EZB-Rats durchblicken lassen, in natürlich wohl gesetzten Worten, aber eigentlich doch so deutlich wie noch nie zuvor, dass er der Meinung ist, dass der Ball jetzt langsam mal im Feld der Politik liegt und die doch endlich mal Gas geben sollte, um die Wirtschaft, somit auch das Inflationsziel der EZB, durch fiskalische Maßnahmen zu unterstützen. Wenn wir einen Blick auf die deutsche Konjunktur werfen, dann scheint das ja auch dringend geboten zu sein. Also die Indikatoren kennen eigentlich fast nur noch eine Richtung, nämlich nach unten. Auch wenn sich der IFO-Indikator jetzt jüngstens, der IFO-Geschäftsklimaindex, jetzt kürzlich leicht erholt zeigt, ist es ja doch so, dass die Daten eigentlich nicht besonders optimistisch stimmen auf lange Sicht und wir möglicherweise auch demnächst eine technische Rezession feststellen können. Ein anderes Thema, was jetzt in den Schlagzeilen dieser Woche war, war ja das Klimapaket, das die Bundesregierung beschlossen hat. Die Maßnahmen noch nicht ganz im Detail ausgearbeitet, die eben ergriffen werden sollen, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen nach Möglichkeit. Das ist ja auch kritisiert worden, entweder aufgrund falscher Schwerpunktsetzung oder weil es generell nicht genug sein soll. Aber immerhin sind es ja 54 Milliarden Euro, die jetzt bis 2023 da ausgegeben werden sollen. Geht das schon in die Richtung dessen, was du dir da als Investitionspaket, als Investitionsoffensive von der Regierung wünschen würdest? Oder erwartest du eigentlich noch mehr oder auch andere Ausgaben, beispielsweise wenn es um Digitalisierung, Bildung und so weiter geht?
Ich meine, Kritik ist immer einfacher als Lob, sicherlich, wenn es um politische Entscheidungen geht. Sicherlich auch für Experten, die dann nicht mit dabei sind in diesem Entscheidungsfindungsprozess. Von daher muss ich sagen, bin ich eher vorsichtig mit Kritik. Natürlich hätte auch dieses Klimapaket mehr sein sollen, vielleicht sogar mehr sein müssen, aber es ist ein Anfang. 50 Milliarden, 55 Milliarden Euro sind natürlich jetzt wirklich noch keine große Veränderung, ist aber auch besser als nichts. Was aktuell noch schwierig einzuschätzen ist, ist die Tatsache, wird das jetzt wirklich komplett gegenfinanziert? Ja? Angela Merkel und Olaf Scholz meinten ja, es wäre haushaltsneutral, sollte es sein. Was das genau heißt, ist undeutlich, weil natürlich auch mit dem Klimapaket auch neue Steuerquellen erschlossen werden könnten. Von daher müssen wir eigentlich die kommenden Jahre einfach nur mal abwarten, ob diese 50 oder 55 Milliarden wirklich netto in die Wirtschaft fließen oder nicht. Was man da bei solchen Programmen natürlich auch immer hat, ist ein sogenannter Multiplikatoreffekt. Das heißt, dadurch, dass neue Investitionen fließen, dass es Subventionen gibt, gibt es natürlich auch wieder immer eine Multiplikatorwirkung in anderen Sektoren, anderen Bereichen der Wirtschaft. Also ich finde das ist es der große Wurf, schwer zu sagen, es ist deutlich besser als nichts. Wie du gerade schon gesagt hast, Sebastian, was natürlich jetzt aktuell dann mir so ein bisschen fehlt, ist, wo ist die Digitalisierung hin verschwunden? Haben wir die schon wieder vergessen? Haben wir die ins Neuland abgestoßen? Was ist mit Investitionen in auch konventionelle Infrastruktur? Also Themen, Klimapaket, super, wird auch irgendwie das langfristige Wachstumspotenzial Deutschlands erhöhen. Aber was halt so ein bisschen fehlt, ist, es gibt ja auch mehr als nur Klima, auch wenn man das vielleicht nicht immer so sieht in der aktuellen Tagesberichterstattung. Und Digitalisierung ist und bleibt halt ein Gebiet, wo wir extrem hohen Nachholbedarf haben. Und das könnte eigentlich diese Lücke schließen zwischen, wie gesagt, sich einer abkühlenden Konjunktur, einer möglichen technischen Rezession, eine Wirtschaft, die sich irgendwie horizontal bewegt, aber auch immer wieder nochmal ein Stück nach unten rutschen kann, und diesem langfristigen Investitionspaket. Und da muss ich sagen, noch aktuell eher ein bisschen trauriger, weil wenn man sich den Haushaltsplan von Olaf Scholz anschaut von vor ein paar Wochen, dann die Null muss wieder stehen. In dem Falle steht die schwarze Null. Es wird bis 2023 nicht mit neuen Schulden gerechnet, sondern mit einem ausgeglichenen Haushalt. Man erhöht die Investitionen mit sage und schreibe 1 Milliarde Euro zwischen 2019 und 2020. Also da ist deutlich noch Luft nach oben. Was in dem Zusammenhang vielleicht ganz interessant ist, um auch mal eine unserer Hörerfragen zu beantworten von Egghead von Twitter. Vielen Dank dafür. Was machen eigentlich unsere niederländischen Nachbarn? Also unsere niederländischen Nachbarn feiern ihren jährlichen Haushalt nicht nur mehr als wir, weil das ist nämlich ein großer Akt. Das ist der sogenannte Prinsjesdag, wo der Finanzminister mit dem Schatzkoffer oder der Schatztruhe ins Parlament einzieht, wo goldene Kutschen rumreiten, wo man sich in Ritterseelen trifft. Also es ist deutlich mehr Showdown als im Deutschen Bundestag, wo es dann eine allgemeine, nur parlamentarische Diskussion gibt. Sieht auch schon mal deutlich besser aus, aber unabhängig davon haben wir in den Niederlanden jetzt gerade die Diskussion über einen Investitionsfonds. Investitionsfonds, sowas hätten wir auch gerne in Deutschland. Und da haben wir auch schon auch wie auf Twitter Diskussionen gesehen, sind die Niederländer uns jetzt viel weiter voraus und sind wir nicht in der Lage, sowas auch zu machen? Ist die Antwort jein. Die Niederländer beschäftigen sich damit. Die Niederländer haben in ihrem, sagen wir mal, jährlichen Haushalt, das ist die sogenannte Miljoennota, besteht aus, ich glaube aktuell, sowas wie 400 bis 600 Seiten, wo also die gesamtwirtschaftliche Lage beschrieben wird, der Haushalt beschrieben wird und noch alles weitere, reden darüber, dass sie einen Investitionsfonds errichten wollen. Es gibt aber noch wirklich wenig Konkretes. Die Idee wäre es dann genau das, was ja auch in Deutschland von vielen Volkswirten vorgeschlagen wird. Es gibt einen hohen Nachholbedarf, auch in der niederländischen Wirtschaft, für mehr Investitionen. In den Niederlanden ist weniger das Problem Digitalisierung, sondern da möchte man sich noch mehr richten auf Innovation. Man möchte sich auch da noch mehr richten auf grüne Technologien, auf nachhaltige Technologien. Und sagt, okay, warum richten wir nicht so einen Fonds auf, in dem sollten dann auch so um die 50 Milliarden Euro sein. Das ist aktuell ein bisschen die Zahl des Monats in Europa. Also alle möchten was mit 50 Milliarden machen. Ich würde auch gerne 50 Milliarden Euro haben wollen. Aber das ist so ein bisschen die größere Zahl. mit der man dann bis zum Jahr 2050 Investitionsprojekte anschieben möchte. Es wird aber auch gesagt, diese Investitionsprojekte müssen nicht unbedingt eine positive Rendite haben, sondern es würde auch reichen, wenn sie einen gesellschaftlichen Mehrzweck haben. Also eine ganz interessante Hinzufügung. Was auch gesagt wird, ist, dass so ein Investitionsfonds dann immer nur das Geld im Markt holen soll, wenn es dann auch wirklich konkrete Investitionsprojekte gibt. So, das heißt, liegt jetzt nicht eine Kasse bereit von 50 Milliarden Euro, aus der geschöpft werden kann, sondern nein, es geht immer wieder darum, ein Projekt muss präsentiert werden, da muss darüber diskutiert werden und dann kann es eventuell finanziert werden. So, das hört sich erstmal gut an, nur ehrlich gesagt, es gibt keinen einzigen schlüssigen Plan bisher. Das heißt, es wird in dieser Millionennota wird es angeschnitten, in den Diskussionen, auch in der Medienberichterstattung hat Finanzminister Hoekstra darüber gesprochen. Nur, und dann wieder auch, ja, soll das nicht zu überbegeistert sein in Deutschland. Der Auftrag ist aktuell, dass der Finanzminister und der Wirtschaftsminister bis Anfang 2020 so einen Plan erstmal ausarbeiten sollen. Und natürlich gibt es dann auch, ja, die Niederlande sind wirtschaftspolitisch häufig genauso konservativ wie wir in Deutschland, gibt es genug Stimmen, die sagen, die das kritisieren, die sagen, öffentliche Investitionen sind nie besser als Investitionen aus dem Privatsektor, der Staat ist kein besserer Anleger, man muss sich davor hüten, während es dann andere Leute gibt, die sagen, hey, wir müssen diese niedrigen Zinsniveaus deutlich benutzen, um in die Zukunft des Landes zu investieren. Also, ist man uns viel weiter voraus? Nein. Ist man uns ein Stück voraus? Ja, weil es immerhin schon Mitglieder der Regierung gibt, die über so eine Möglichkeit überhaupt diskutieren, sie sowas auch in der öffentlichen Diskussion hineinbringen. Und da laufen wir doch ein Stück hinterher, denn ich habe also definitiv Herrn Scholz noch niemals über so eine Option sprechen gehört. Herr Altmaier hat sowas mal ganz leicht angeschnitten, wurde dann aber eigentlich auch medial häufig verhauen, sodass wir in Deutschland da vielleicht doch ab und zu mal wieder den Blick über die Landesgrenzen hinaus wagen sollten und nicht nur die niederländische Küste besuchen, sondern auch uns auch mal anschauen sollten, was in den anderen Ländern so wirtschaftspolitisch abgeht.
Du hast ja zu Beginn unseres Gespräches schon auf das umfangreiche Nachrichtenaufkommen dieser Woche hingewiesen. Eine Nachricht, die natürlich da groß eingeschlagen ist, war die Ankündigung, dass es jetzt nach allem langem Hin und Her doch ein Amtsenthebungsverfahren, ein Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump geben soll. Schlüsselfigur ist da die Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi, demokratische Politikerin. Es ist so, die Hürden sind da natürlich nicht ganz ohne. Zwei Drittel müssten im Senat, also nicht im Repräsentantenhaus, sondern in dem Senat, in dem jeweils zwei Vertreter jedes Bundesstaats sitzen, müssten da zwei Drittel zustimmen. Und da haben ja die Republikaner noch eine Mehrheit. Das heißt, damit das Ganze erfolgreich sein kann, müsste also Trumps Unterstützung in seiner Partei schon deutlich wackeln. Jetzt habe ich dazu verschiedene Einschätzungen gehört. Also die einen sagen, Nancy Pelosi ist ja eine erfahrene Politikerin, und die würde also so ein Verfahren nicht einleiten, wenn sie sich nicht ziemlich sicher wäre, dass sie eben auch genug Abweichler unter den Republikanern schon sozusagen in der Tasche hat. Andere sagen, sie macht das jetzt, weil sie glaubt, besser werden die Chancen nicht mehr, aber die Chancen stehen trotzdem nicht gut. Jetzt ist es so, weder du noch ich sind Experten für das politische System der USA, von daher erwarte ich von dir jetzt keine Einschätzung zu den Erfolgsaussichten so eines Verfahrens. Aber bei der ING legen wir ja Wert darauf, in Szenarien zu denken, also Antworten zu haben auf die Frage, was wäre, wenn? Und darum würde ich dich jetzt bitten, Antworten auf die Frage, was wäre, wenn dieses Amtsenthebungsverfahren erfolgreich ist? Oder was wäre, wenn es nicht erfolgreich ist? Was hätte das jeweils für Konsequenzen für die Wirtschaftspolitik der USA, auch in puncto Handelsstreit, Handelskrieg? Und was hätte das vielleicht für Konsequenzen für die Geldpolitik der Fed, die sich ja von Donald Trump doch immer wieder deutlichen Angriffen ausgesetzt sieht? Sie müsste doch bitte mal deutlich ihre Politik lockern, um die Wirtschaft anzukurbeln. Und vielleicht auch, was hätte das für Konsequenzen für die Wahl, die dann ansteht, um den nächsten Präsidenten zu wählen? Denn nach einem Amtsenthebungsverfahren würde natürlich nicht Donald Trump antreten erneut, sondern dann eben derjenige, der ihm nachgefolgt ist. In dem Fall wahrscheinlich dann Mike Pence. Wie siehst du das Ganze?
Man muss natürlich immer Fragen mit Gegenfragen beantworten, weil ich denke, die erste Gegenfrage, die wir beide auch nicht beantworten können, würde es überhaupt gelingen, um noch vor der Wahl so ein Impeachment-Verfahren durchzuziehen? Wenn man sich anschaut, wie das bei Clinton lief, hat das sich auch enorm lange hingezogen. Das wäre so eine Anmerkung am Rande. Deutlich ist, wenn wir erstmal davon ausgehen, dass das gelingt irgendwie, es kommt zu einem Impeachment, sogar noch vor den Präsidentschaftswahlen, dann gibt es keine zweite Amtszeit Trump, dann gibt es deutlich in einem Wahljahr erstmal wirtschaftliche Unruhe, ja, was doch so ist, Präsident fällt, es gibt deutlich erstmal Unsicherheit in der Regierung, weil man auch nicht vergessen darf, es gibt ungefähr 50% der Amerikaner, die Trump gewählt haben. Also wenn dann deren Präsident abtreten muss, denke ich, wird das negative Folgen haben für das Vertrauen in der Konjunktur und wird es sich erstmal negativ äußern. Wenn so ein Impeachment-Verfahren nicht gelingt oder scheitert, dann ist die Frage, warum scheitert es? Und wahrscheinlich würde es dann scheitern, weil es einfach nicht genug Beweise gibt, dass Trump irgendwie im Streit mit der Verfassung gehandelt hat. Und das wird seine eigene Position wieder stärken, weil das ist ja aktuell auch das Schwierige. Denn auch über dieses Impeachment werden ja auch die Demokraten auch mit reingezogen. Ja? Denn der aktuell chancenreichste demokratische Präsidentschaftskandidat, Joe Biden, hat einen Sohn, darum geht es ja jetzt auch in dieser Affäre mit der Ukraine, hat einen Sohn, der in irgendwelchen Aufsichtsräten für irgendwie $50,000 im Monat gesessen hat. Und wahrscheinlich nicht, weil er so ein guter Wirtschafter ist, sondern weil er der Sohn des damaligen Vizepräsidenten Joe Biden gewesen ist. Also da muss man natürlich auch aufpassen, ob so eine Geschichte dann nicht den Demokraten wieder vor die Füße fällt. Das heißt, wenn so ein Impeachment scheitert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Trump wiedergewählt wird, nochmal höher. Und werden wir einfach sehen, dass dann natürlich die Wirtschaft stabil bleibt Richtung Präsidentschaftswahlen. Dann werden wir aber auch sehen, dass dann wahrscheinlich Trump sich in seiner Position so stark fühlt, dass er wahrscheinlich auch einen Handelskrieg mit Europa anzetteln wird, weil das kommt ja auch ein bisschen hinzu. Weil so ein Impeachment-Verfahren kann deutliche Folgen haben auf die ganzen Handelsstreitigkeiten. Also wie fühlt sich Trump, der ja doch deutlich ein politischer Stratege ist, fühlt er sich so in die Ecke gedrängt, dass er denkt, dass er mit einem Deal oder Nicht-Deal, jetzt erstmal zwischen den USA und China, irgendwie ablenken kann und seine eigenen Wähler wieder befriedigen kann. So, das ist, also von daher denke ich, mit Impeachment wird es deutlich schlechter gehen mit der amerikanischen Konjunktur im nächsten Jahr. Ohne Impeachment werden wir sehen, dass wir eigentlich sozusagen 2021 vielleicht über eine Neuauflage des Handelskrieges und dann zwischen den USA und der EU reden werden. Für die Geldpolitik, muss ich sagen, bin ich eigentlich eher entspannter, denn trotz aller öffentlichen Aussprachen und Aussagen auch von Trump versucht die Fed doch eigentlich immer ihre Unabhängigkeit einigermaßen noch zu wahren. Das heißt, da sollte es eher so sein, dass die Fed auf die Konjunkturentwicklung reagiert, als dass sie jetzt auf irgendwelche politischen Entwicklungen reagiert.
Vielen Dank für die Einschätzung. Ein Thema habe ich tatsächlich noch auf dem Zettel, eine Never-Ending Story, die uns ja schon seit geraumer Zeit verfolgt und das möglicherweise auch noch weiter tun wird. Das ist das Thema Brexit. Es gab ja jetzt die Entscheidung des obersten Gerichtshofs, dass die Aussetzung des Parlaments für einen extrem langen Zeitraum von 5 bis 6 Wochen nicht in der Kompetenz des Premierministers lag. Tatsächlich wurde Boris Johnson dieser Sachverhalt doch vom Gericht ganz schön um die Ohren gehauen. Da wurde gesagt, es ist kein Grund und schon gar kein guter Grund erkennbar, eine so lange Pause für das Parlament anzusetzen. Tatsächlich ist das Parlament ja auch schon wieder zusammengetreten und tagt schon wieder. Ohnehin war es ja so, dass vor dieser Aussetzung der Parlamentstätigkeit noch ein Gesetz beschlossen wurde, das Boris Johnson verpflichtet hätte, bei der EU eine Verlängerung der Austrittsfrist anzufragen, wenn bis dahin kein Abkommen vom britischen Parlament angenommen worden wäre. Das heißt, ist das Thema Brexit ohne einen Handels- oder einen Austrittsvertrag, ein No-Deal-Brexit, ist das Thema jetzt vom Tisch? Oder gibt es da noch eine Chance, dass das doch noch eintreten könnte? Und wie geht das überhaupt jetzt weiter?
Ja, wie es jetzt weitergeht, weiß wirklich niemand mehr. Ist das Thema eines ungeordneten Brexits Ende Oktober komplett vom Tisch, ist die Antwort nein. Denn was passiert, wenn Boris Johnson sich nicht an dieses No-No-Deal-Brexit-Gesetz überhaupt hält? Muss er dann zurücktreten, wenn er so lange wartet? Was würde dann passieren? Niemand weiß, was dann passiert. Es heißt, dass er dann eventuell ins Gefängnis gehen müsste. Nur was dann passiert, gibt es dann sofort einen Nachfolger oder nicht? Also ich denke, dass ist ja, was ja auch das Interessante ist, dass letztendlich ein ungeordneter Brexit das ist, was passieren wird, wenn es keine Änderung gibt. Und das vergessen die Briten ja immer wieder. Die Briten können selber alles Mögliche entscheiden, nur aktuell ist es so, Europa müsste sich bewegen. Also die Briten könnten auch Boris Johnson ins Gefängnis stecken und jemand anderen schicken, nur der andere oder die andere müsste da nochmal eine Verlängerung mit Europa verhandeln. Und dann ist aber die Frage, wofür dann? Weil es dann andere Mehrheiten im Parlament gibt, weil es dann in einer Verlängerung Neuwahlen gibt, ein neues Referendum gibt oder was auch immer. Also für mich ist die Option eines ungeordneten Brexits weiterhin nicht vom Tisch. Was weiter passieren wird, ganz ehrlich, also das ist mittlerweile schlimmer als irgendwie vorher zu sagen, wie dieser Handelsstreit zwischen den USA und China ablaufen wird. Ja, wenn man sich das auch da in Szenarien denkt, ist dann wahrscheinlich immer noch ein Szenario am wahrscheinlichsten, dass es irgendwie doch eine Verlängerung der aktuellen Verhandlungsfrist gibt, dass es dann zu Neuwahlen kommt und dann vielleicht auch nochmal zu einem Referendum. Aber das wahrscheinlichste Szenario ist leider Gottes, dass wir noch zigtausend Podcast-Folgen aufnehmen können, indem wir doch immer wieder über Brexit reden.
Ja, vielen Dank für diese Einschätzung. Ich halte mal fest, es wird nicht langweilig. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Und wie jedes Mal der Aufruf, geben Sie uns Ihr Feedback, lassen Sie uns wissen, was Ihnen gefällt, was Ihnen nicht so gut gefällt. Melden Sie sich bei uns, wenn Sie vielleicht einen Wunsch für ein Thema haben, das wir hier in unserem Podcast mal behandeln sollen. Vielen Dank, Carsten.
Danke, Sebastian, und vielen Dank fürs Zuhören.